Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Ich bin Debbie, Moderatorin, Sportliebhaberin und leidenschaftliche Fragestellerin, wenn es um Bewegung in unserer Region geht. Und offenbar befinde ich mich gerade mitten in meinen Politik-Doppelwochen. Nach Dr. Matthias Knecht, dem Oberbürgermeister von Ludwigsburg, ist heute erneut jemand zu Gast, der nicht nur Entscheidungen trifft, sondern Bewegung möglich macht. Tim Hauser ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Esslinger Gemeinderat, Regionalrat in der Region Stuttgart und stellvertretender Vorsitzender der Sportregion Stuttgart. Er steht für Verantwortung, Bürgernähe und für den Versuch, Politik spürbar zu machen. Auf dem Spielfeld, auf dem Radweg oder mitten in der Stadt. Beim Brezel Race hat er den Startschuss gegeben. Beim Women's Cycling Grand Prix unterstützt er den Radsport in der Region und als Politiker setzt er sich für Themen wie Kultur, Nachhaltigkeit und Klima ein. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie viel Sport in Politik steckt, warum Bewegung nicht nur im Stadion beginnt und was es braucht, damit eine Stadt wie Esslingen sportlich, lebendig und klimabewusst in die Zukunft geht. Ich sag's mal so, Politik trifft Pedale und hoffentlich auch ein bisschen Herzblut. Los geht's, lieber Tim.
Hi, Debbie.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich fange mal an, dich mit Fragen zu löchern. Deine Vita spricht ja für sich. Fraktionsvorsitzender der CDU im Esslinger Gemeinderat, Regionalrat im Verband Region Stuttgart und stellvertretender Vorsitzender der Sportregion Stuttgart. Möchtest du uns das ein bisschen erläutern, was das alles ist?
Ja klar, zunächst mal sind das alles auch Ehrenämter. Das ist ja kein Hauptberuf, den ich hier ausübe, sondern das macht man alles im Ehrenamt nebenher zu seiner eigentlichen Tätigkeit. In meinem Fall arbeite ich im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg.
Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Also ich bin dort zuständig im Bereich der Digitalisierung, in einem Art Querschnitt des Digitalisierungsbereichs für verschiedene Aufgaben, für Reden des Ministers beispielsweise in diesem Bereich, aber auch um ganz viele inhaltliche Fragestellungen, die wir immer wieder auch diskutieren innerhalb des Hauses, im Bereich des Mobil- und Breitbandausbaus beispielsweise oder aber im Bereich der Cybersicherheit und der Digitalisierungsstrategie Baden-Württembergs.
Das heißt, du bist quasi schon Vollblut-Politiker.
Nö, ich bin in diesem Fall, bin ich Landesbeamter quasi und bin für die Bürgerinnen und Bürger quasi auch in dieser Funktion tatsächlich da, weil von denen werde ich letztlich ja auch bezahlt. Darüber hinaus mache ich aber Politik im Ehrenamt quasi. Das ist natürlich immer mal wieder auch etwas, was eine gewisse Überlappung mit sich bringt an der einen oder anderen Stelle, weil man auch, so wie das viele ja aus der Praxis ihres Berufs auch immer mit ins kommunalpolitische Ehrenamt nehmen, beispielsweise Handwerker, die einen hohen Sachverstand im technischen Bereich haben. So habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen verwaltungstechnischen Hintergrund, den ich dann als Expertise auch in meinem kommunalen Ehrenamt nochmal mit einbringe.
3 Ehrenämter und ein Hauptjob. Das klingt für mich nach mindestens 80 Arbeitsstunden in der Woche.
Ja, das waren auch mal mehr. Ich hatte auch mal in der Vergangenheit noch das zusätzliche ein oder andere Ehrenamt. Mhm. Irgendwann kommt aber auch der Moment, wo man sich auch mal entscheiden muss, was will man prioritär machen. Ich selber war auch im Sport unterwegs, als Mannschaftsführer im Tennis beispielsweise und in verschiedenen anderen Bereichen. Aber da ist dann irgendwann natürlich auch die Frage, wie man seine Zeit am besten einteilen kann, neben Beruf, neben Familie und dann noch dem Ehrenamt, das eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, schon immer. Aber unterm Strich kann man nicht auf jede Hochzeit tanzen und muss sich irgendwann auch mal für etwas entscheiden und das dann auch mit voller Hingabe und sehr konzentriert machen. Und ich glaube, das bekomme ich im kommunalpolitischen Umfeld auch ganz gut hin, sodass die Menschen auch nachvollziehen können, was auch meine persönlichen Anliegen sind. Und deshalb mache ich das unglaublich gern, auch weil es da eine unmittelbare Rückmeldung von den Menschen in der Stadt gibt.
Also die können dir auch direkt E-Mails schreiben oder an dich rantreten?
Meine Handynummer ist jedenfalls in Esslingen kein großes Geheimnis mehr. Die kennen sehr viele Menschen. Tatsächlich bin ich mit den allermeisten Menschen dann auch, die sie mich persönlich ansprechen, ob per E-Mail oder auch telefonisch dann im direkten und persönlichen Austausch. Wir versuchen auch immer wieder im Rahmen von sogenannten Vorortgesprächen mit der CDU-Gemeinderatsfraktion in den Stadtteilen präsent zu sein, einfach um ansprechbar zu sein, auch ohne ganz konkretes Thema, weil die Themen kommen über die Menschen und das ist auch unser Anspruch, nachdem wir Kommunalpolitik gestalten möchten. Wir sind nah an den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, sowohl in der Stadt Esslingen als auch in der Regionalversammlung in der ganzen Region. Und da ist die unmittelbare Rückmeldung der Menschen letztlich auch die Richtschnur unseres Handelns.
Ich würde gerne auf deine drei Ehrenämter noch ein bisschen eingehen. Könntest du die miteinander so ein bisschen vergleichen oder uns auch nochmal erklären, was ist deine Tätigkeit in der Regionalversammlung? Was ist deine Tätigkeit im Gemeinderat? Wie groß ist zum Beispiel der Esslinger Gemeinderat? Und dann würde ich tatsächlich noch auf deine Stelle hier bei uns in der Sportregion Stuttgart kommen.
Ja, gerne. Also letztlich im Bereich der Stadt Esslingen als Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender der CDU ist sicherlich eines der aufwendigsten Ehrenämter, das ich quasi innehabe, weil es einfach auch mit unglaublich vielen Sitzungen im Esslinger Rathaus zu tun hat, in ganz verschiedenen Bereichen, im Bereich Bauen, im Bereich Mobilität, im Bereich Klimaschutz, im Bereich der allgemeinen Verwaltungstätigkeit, wo es auch um Digitalisierung beispielsweise geht, um Sicherheitsfragen in Esslingen, wo auch die großen Themen diskutiert werden, ist es sehr, sehr vielfältig. Ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben, die man letztlich hat, bis hin zum Fragestellung Wohnbau etc. pp. Ist da eigentlich alles dabei, was sozusagen in der kommunalen Realität letztlich auch ankommt. Das geht da auch von Kindergartenöffnungszeiten bis hin zu Brückensanierungen. Das heißt, da ist wirklich alles dabei, was es gibt. Und im Verband Region Stuttgart, den ich ja bei dem ich auch als Regionalrat mitwirken darf, auch für den Wahlkreis Esslingen gewählt bin, in dem Fall aber nicht für die Stadt, sondern für den gesamten Landkreis Esslingen gewählt bin, darf ich mich hauptsächlich in den Themengebieten Verkehr quasi austoben. Die Region Stuttgart ist ja auch Aufgabenträger, beispielsweise bei der S-Bahn. Die Region Stuttgart hat einen sehr, sehr großen Einfluss, wenn es um planungsrechtliche Fragen in unserer Region geht, wenn es um Fragen der Mobilität geht in unserer Region oder auch wenn es um wirtschaftliche Weichenstellungen und Wirtschaftsförderung geht, hat die Region Stuttgart aber ein sehr viel zugeschnitteneres Portfolio, als es jetzt beispielsweise im Gemeinderat der Fall ist. Da geht es wirklich von A bis Z. In der Region Stuttgart geht es im Wesentlichen um die genannten Punkte, die ich gerade eben aufgezeigt habe. Aber auch hier ist es immer wieder auch überlappend, ja, weil die Tätigkeit als Gemeinderat und als Regionalrat ergänzen sich auch sehr häufig. Ganz aktuell beispielsweise haben wir als CDU-Fraktion in der Region Stuttgart den Antrag eingebracht, wo wir eine direkte Bahnverbindung aufrechterhalten wollen, beispielsweise von Esslingen nach Ludwigsburg. Mhm. Ja, jetzt bin ich als Esslinger Gemeinderat da natürlich genauso interessiert dran wie als Regionalrat. Und ich glaube in der Region Stuttgart, und das ist das Tolle und warum ich auch so gerne Regionalrat bin, wir leben in unserer Region, die ja einen Ballungsraum von 2,7 Millionen Menschen, die hier leben, letztlich ja auch ganz natürlich über Gemarkungsgrenzen hinweg. Das hört ja für die Menschen in unserer Region nicht irgendwie an der Stadtgrenze oder Gemeindegrenze auf, sondern wir fahren mit der S-Bahn ganz selbstverständlich da drüber oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und das macht die Zusammenhänge in unserer Region deutlich. Und deshalb ist, glaube ich, regionales Denken in einem solchen Ballungsraum wie der Region Stuttgart doch extrem wichtig. Und da ist es auch wichtig, dass wir Leute in den kommunalen Parlamenten, in den Gemeinderäten unterwegs haben, die da auch ein Verständnis dafür mitbringen, dass Probleme eben nicht an der eigenen Haustüre aufhören, sondern auch darüber hinausgehen. Und da ist die Region Stuttgart ein ganz entscheidender politischer Faktor.
Ich stell mir das tatsächlich ein bisschen schwierig vor, wenn das eine Auge, sagen wir es mal so bildlich gesprochen, das eine Auge auf der Stadt und den Stadtgrenzen liegt und das andere Auge liegt tatsächlich eher auf dem Landkreis. Da kommt es doch auch zu Interessenskonflikten, oder nicht?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht unbedingt, weil ich möchte mal ein Beispiel konkret machen. Wenn ein Esslinger morgens in sein Auto steigt und in die Innenstadt von Stuttgart fährt, um dort zu arbeiten, steht er spätestens am Dreieck-Neckar-Park, Höhe des Stadions auf der B10 im Vollstau. Mhm. Jetzt ist es aber gar kein Problem der Stadt Stuttgart, weil das auf ihre Gemarkung ist, sondern das ist ein Problem der gesamten Region Stuttgart, weil die Menschen sich, wie ich es ja gerade gesagt habe, ganz natürlich von A nach B bewegen müssen, aus unterschiedlichen Gründen, aus beruflichen, privaten Gründen. Und deshalb müssen wir auch Lösungen finden, die wir gemeinsam identifizieren. Da kann nicht die Stadt Stuttgart alleine dafür verantwortlich sein, denn die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen aus Esslingen, wollen ja nach Stuttgart in die Innenstadt, um zu arbeiten. Also das bedeutet, wir müssen als Esslinger den gleichen Interessenswert daran aufbringen, wie die Stadt Stuttgart, dass es an dieser Stelle funktioniert. Ja, das ist nur ein Beispiel von vielen. Selbiges gilt für die S-Bahn. Ich habe gerade das Beispiel gebracht, dass wir auch direkte Verbindungen der Ballungszentren in unserer Region, da wo es möglich ist, schaffen müssen. Ja, wir haben seither eine direkte Verbindung von Ludwigsburg nach Esslingen, die nicht mit einem Umstieg über Stuttgart verbunden ist. In Zukunft soll die leider wegfallen, weil die Planungen des Landesverkehrsministeriums hier anderes vorsehen mit der Eröffnung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofes. Aber genau da kommt Regionalpolitik und Kommunalpolitik auch wieder zusammen, ja, weil wir beide Städte, in dem Fall Ludwigsburg und Esslingen, ein absolutes Interesse daran haben müssen, mit jeweils fast 100.000 Einwohnern, dass wir auf der Schiene direkt erreichbar sind, ohne dass wir den Umweg über Stuttgart fahren müssen, umsteigen und dann wieder eine andere Bahn und dann weiter geht's, ja, sondern es sind Ballungszentren mit beides, mit Hochschulstandorten beispielsweise, mit unglaublich viel Sporteinrichtungen, mit Kultur. Da gibt's viele Verbindungen und da müssen wir dann auch als Regionalräte und als Gemeinderäte, sowohl in Ludwigsburg und in Esslingen, dafür Sorge tragen, dass wir dann direkte Verbindungen innerhalb dieses Ballungsraums auch an so einer Stelle finden. Und deshalb ist es gar kein Interessenskonflikt, sondern da kommt vieles dann auch an einem Punkt wieder zusammen.
Ist Kommunalpolitik vielleicht auch eine Art und Weise, diese Verantwortung, die du gerade angesprochen hast, diese Verantwortung, die wir nicht nur als Städtemenschen haben, also wenn wir jetzt in unserer eigenen Stadt leben, sondern eben auch über diese Grenzen hinaus, die Bürgerinnen und Bürger, die diese Straßen benutzen, die diese S-Bahn-Trassen benutzen, etc. pp., denen auch zu erklären und darzulegen, warum wir Bürgerinnen und Bürger eine Verantwortung haben für gerade diese Infrastruktur?
Ja, selbstverständlich. Meine Bürgerinnen und Bürger sind ja auch diejenigen, die die Infrastruktur zahlen letztlich. Deshalb liegt zunächst mal die Verantwortung auch bei denen, die dafür Sorge tragen, diese Infrastruktur intakt zu halten. Ja, das sind Verwaltungen, das sind Gemeinderäte, das ist das Land, das ist der Bund. Ja, letztlich ist ja alles mit Mitteln hergestellt worden, die die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land erwirtschaftet haben. Deshalb gilt natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger am Ende sorgsam mit dieser Infrastruktur umzugehen, logischerweise. Denn je länger sie hält, umso besser ist es für Bürgerinnen und Bürger auch am Ende des Tages. Aber unterm Strich tragen alle dieselbe Verantwortung quasi. Jeder ist seines Glückes Schmied und am Ende des Tages funktionieren die Dinge nur gemeinsam. Bürgerinnen und Bürger, Menschen in den einzelnen Gemeinden und Gemeinderäten zusammen müssen gemeinsam agieren und Wege finden, die besten sind.
Dein Weg war vielleicht durch deinen Vater Otto Hauser, der ehemalige Regierungssprecher unter Helmut Kohl war, ein bisschen vorbestimmt. Würdest du das so sagen oder wie ist es gewesen, als Jugendlicher, als Kind in einem so politisch geprägten Haushalt aufzuwachsen?
Das war spannend, aber auch nicht immer einfach. Und ja, natürlich hat man bei uns am Frühstückstisch auch vielleicht über Dinge gesprochen, über die nicht überall gesprochen wird. Ein sehr politisch geprägtes Elternhaus. Meine Mutter war Zeitungsjournalistin, mein Vater Bundestagsabgeordneter. Ob mich das geprägt hat? Ja, sicherlich. In Bezug auf das, dass mich das einfach auch alles brennend interessiert quasi und welche entscheidenden Weichenstellungen die Politik auch geben kann, um das Leben der Menschen tatsächlich zu verbessern. Dahingehend hat es mich sicherlich geprägt. Ob jetzt tatsächlich mein Weg, wie ich ihn letztlich gegangen bin, dann so vorbestimmt war, das möchte ich mal ein Fragezeichen dran machen. Mein Vater beispielsweise hat immer gesagt, ob man für ein kommunales Parlament kandidieren muss, das ist vielleicht alles sehr schwierig und auch häufig mal an der einen oder anderen Stelle geht es in Streitereien auf, wo es vielleicht auch klein-klein ist. Das bewerte ich für mich aber völlig anders heute. Mir hat Kommunalpolitik unglaublich viel gegeben, weil dieser direkte Austausch mit den Menschen, der ist wirklich hier unmittelbar. Das ist was mir viel gibt und mir macht's auch gar nichts aus, wenn mich am Samstagmorgen beim Bäcker vielleicht noch mit ein bisschen verstrubbelten Haaren jemand anspricht und sagt, Mensch, Herr Hauser, hier gibt's übrigens dieses oder jenes Problem oder können Sie mir mal da weiterhelfen? Das gibt mir sogar relativ viel, weil ich auch selber am Ende des Tages dann sehen kann, ob es was gebracht hat, was ich getan habe oder ob es nichts gebracht hat. Und so kann man auch das eigene Handeln immer für sich neu einordnen. Und deshalb ist es an der Stelle so, dass ich da, glaube ich, tatsächlich auch dann im Tun später den eigenen Weg an der Stelle für mich gefunden habe, in dem ich jetzt mich auch wirklich sehr wohlfühle.
Das heißt, es kommt jetzt nicht mehr irgendwas in Richtung Bundesebene?
Man soll ja niemals nie sagen am Ende des Tages, aber ich fühle mich in der Rolle, in der ich aktuell bin, wirklich sehr wohl. Muss auch sagen, es ist natürlich auch so, und das ist die Kehrseite der Medaille, die habe ich auch in meinem Elternhaus erlebt, Politiker zu sein, bedeutet am Ende natürlich auch immer viel weg zu sein. Ich habe auch zwei kleine Kinder, bin verheiratet und wir führen ein wirklich schönes Familienleben, das aber auch heute schon im kommunalpolitischen Ehrenamt häufig durchschnitten wird durch viele Sitzungszeiten, durch Tage, wo ich auch mal erst um 22, 23 Uhr zu Hause bin unter der Woche, weil ich dieses kommunalpolitische Ehrenamt auch wirklich sehr ernst nehme. Aber die Kehrseite der Medaille ist sicherlich in der Politik, dass man ganz egal auf welcher Ebene, ob im Bund, im Land oder tatsächlich auch in der Kommune, jedenfalls in den größeren Städten, einfach auch viel Zeit ohne seine Familie verbringt. Es gibt Momente, wo man das in den Alltag integriert bekommt, aber es gibt auch Momente, wo es nicht funktioniert. Und deshalb muss ich sagen, im Moment funktioniert es für uns ganz gut. Ja, und das ist ein Zustand, den ich eigentlich gerne auch aufrechterhalten möchte.
Jetzt haben wir viel über deine zwei anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten gesprochen. Jetzt würde ich gerne auf die dritte, nämlich den stellvertretenden Vorsitz bei der Sportregion Stuttgart eingehen. Wie erlebst du die Arbeit für die Sportregion Stuttgart und was hat dich motiviert, diesen Posten überhaupt antreten zu wollen?
Also ich finde, die Sportregion Stuttgart ist schon auch ein ganz entscheidender Faktor innerhalb der gesamten Region Stuttgart, was den Sport angeht. Denn sie kann auch immer wieder deutlich machen, dass Sport ein ganz wichtiger Faktor innerhalb unserer Gesellschaft ist. Sie übernimmt ja auch viele koordinierende Aufgaben. Sie treibt auch immer mal wieder das ein oder andere Projekt voran. Auch mit den Jahresmottos zeigt sie immer, welche Verknüpfungen es auch immer mit dem Sport gibt. Und tatsächlich ist das auch etwas, was mich motiviert hat, dieses Ehrenamt dann auch mit zu übernehmen, weil Sport in so vielen Bereichen unseres Lebens auch eine Überlagerung findet, wo man sagen kann, das ist einfach auch gesellschaftsrelevant. Es geht nicht nur darum, ob jemand die 100 Meter in einer ganz schnellen Zeit laufen kann oder der beste Fußballer, Tennisspieler, Handballer oder sonst irgendwas ist, sondern es geht auch darum, dass Sport ein ganz großer Gesellschaftsfaktor ist. Ja, hier kommen Menschen zusammen, hier sind alle gleich, hier duzt man sich im Sport in aller Regel, ja, und zwar fast egal in welchem Sport. Und das ist was, was ich persönlich sehr schätze. Ich komme selber auch aus dem Sport, aus dem Vereinssport. Ich war sowohl in der Leichtathletik als auch im Fußball, als auch im Handball und habe am Ende dann mich letztlich doch fürs Tennis entschieden, um das langfristiger zu machen. Und auch hier sieht man wiederum, da kommt auch irgendwann der Tag, wo man sich für irgendetwas entscheiden muss, weil man nicht alles machen kann. Aber da finde ich, ist Sport eigentlich ganz unglaublich wichtiger Faktor innerhalb unserer Gesellschaft. Und deshalb war es mir auch persönliches Anliegen, an der Stelle auch nochmal in einem Ehrenamt ganz konkret im Sport mitzuwirken. Und das kann ich hier bei der Sportregion tun.
Jetzt hast du schon sehr viele Sportarten angesprochen, eine noch nicht, nämlich den Radsport. Es hat sich seit ein paar Jahren das Brezel Race, das ein Jedermann-Rennen hier in der Region ist, etabliert, zusammen mit dem Women's Cycling Grand Prix, der ein sehr, sehr großes Eintagesrennen für Frauen ist, auch hier in der Region. Du hast in diesem Jahr den Startschuss gegeben tatsächlich. War das das erste Mal, dass du einen Startschuss gegeben hast?
Ja, ich war schon bei kleineren Läufen dabei, um einen Startschuss zu geben. Aber in diesem großen Umfang beim Brezel Race war es für mich tatsächlich auch das erste Mal und das war schon auch beeindruckend. Vor allem auch das Applaudieren war ganz schwierig, weil bis mal irgendwann alle durch waren, ja, hat man gefühlt den Brezel Grand Prix selber durchgestrampelt, aber nicht mit den Füßen, sondern mit den Händen beim Klatschen. Aber ich muss schon sagen, das war schon auch wirklich eindrucksvolles Event, vor allem auch in dieser Qualität, in der das stattfindet. Hochprofessionell organisiert, aber auch von den Fahrerinnen und Fahrern, die teilgenommen haben, muss man wirklich auch sagen, diejenigen, die da auch mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz rangegangen sind, die befinden sich ja schon fast in einem halbprofessionellen Bereich, muss ich sagen. Da gibt es ja auch schon dann eine Überlappung hin zum Women's Cycling Grand Prix, der ja letztlich auch eins der wichtigsten Radsportrennen Deutschlands darstellt, quasi auch hochprofessionell organisiert. Den Startschuss hat ja Christoph Traub in Filderstadt gegeben dieses Mal.
Der Vorsitzende der Sportregion
Stuttgart, der Christoph Traub. Und ich war parallel in Stuttgart unten. Er konnte nicht beides machen. Ja. Insofern habe ich vielleicht das Glück gehabt, dass ich eins davon übernehmen durfte. Aber das war wirklich toll und ein wirklich eindrucksvolles Event. Und durch Esslingen ist es ja tatsächlich auch gegangen, durch meine Heimatstadt dieses Mal. Das habe ich leider nicht geschafft, mir das anzugucken, weil ich ja in Stuttgart war. Ja. Sonst wäre ich sicherlich in Esslingen am Rande der Esslinger Weinberge gestanden und hätte dazu applaudiert.
War dieses Fahren des Brezel-Races durch Esslingen vielleicht so ein Stückchen Generalprobe für alles, was da noch radsporttechnisch durch Esslingen rollen könnte?
Also ich finde mal grundsätzlich, wenn wir so ein Brezel-Race veranstalten, sollte es immer möglichst durch ganz viele Teile unserer Region gehen. Das darf nicht nur in Stuttgart stattfinden, sondern das muss in unserer ganzen Region stattfinden. Und jetzt der Abschnitt in Esslingen war schön, weil das gab es bislang in dieser Form noch nicht. Das gab es schon an anderer Stelle. Durch den Landkreis ging es ja auch noch mal weiter bei uns in Esslingen. Aber ich glaube, insgesamt ist es immer schön, wenn wir das in unserem Ballungsraum so groß wie möglich darstellen können. Dass am Ende auch alle davon profitieren und dass die Menschen überall auch die Möglichkeit haben, an diesen großen Events teilzunehmen. Und zwar unkompliziert. Dass sie nicht erst nach Stuttgart müssen mit der S-Bahn oder mit dem Auto und dann sich dort an den Straßenrand stellen und zugucken. Sondern dass es auch vor der eigenen Haustür stattfindet und dadurch damit auch für jeden spürbar wird. Deshalb finde ich es schön, wenn wir es schaffen, das so groß wie möglich abzubilden.
Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund von dem Brezel Race. Es ist ja vor 3 Jahren ungefähr ins Leben gerufen worden, mit dem Sinn, die Region Stuttgart und die sportliche Region Stuttgart, die Sportregion Stuttgart abzudecken, zu beleuchten, die Kommunen außerhalb von Stuttgart, der Stadt Stuttgart mitzunehmen und die Schönheit der Region auch zu zeigen. Insofern gibt es da ja auch noch genügend andere Plätze, die es in unserer schönen Region gibt, ne?
Absolut. Unsere Region ist total vielfältig, ja, und bietet so viele schöne Plätze, dass tatsächlich das Brezel Race wirklich von der Idee her auch so schön ist, weil das eben ermöglicht, dass nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da an den schönen Plätzen vorbeikommen, sondern dass auch die Menschen in unserer Region haben, diese Plätze zu besuchen und dann von dort aus als Zuschauer zu agieren, wenn sie nicht selber mitfahren.
Die Deutschlandtour, auch ein großes, großes Radrennen hier in Deutschland, die war ja jetzt schon 2-mal in der Region Stuttgart. Einmal 2018 und einmal 2022, soll jetzt 2027 meines Wissens wieder in die Region Stuttgart kommen. Du im Regionalverband hast damit natürlich auch so ein bisschen zu tun. Gibt es denn da schon irgendwelche Planungen, wo genau diese Etappe durchführen soll? Ist es ganz sicher, dass die nach Stuttgart kommt und würde sich die Stadt Esslingen dafür denn dann auch gerne positionieren?
Also ich persönlich würde mich jedenfalls ganz gerne dafür positionieren, dass es jedenfalls so ist, dass die Deutschlandtour wieder bei uns auch in der Region Stuttgart anlandet. Und noch schöner wäre es jedenfalls auch, wenn sie nochmal in meiner Heimatstadt mit unterwegs wäre. Und deshalb hätte ich jedenfalls ganz persönlich, da spreche ich jetzt nicht politisch oder für irgendeine Fraktion oder einen Verband oder eine Stadt, sondern ganz persönlich hätte ich da ein Interesse dran und finde es schön, wenn wir das abbilden können.
Radsport ist ja sehr groß hier in der Region. Bist du denn darauf schon irgendwie eingenordet, dass du auch mal startest beim Brezel Race?
Ja, tatsächlich. Beim Startschuss des Brezel Races hat mich auch jemand angesprochen von den Organisatoren und sagte, Mensch, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die hat mir noch gesagt, es kann sein, dass der Tim Hauser dann heute im Radler-Dress da steht und nach dem Startschuss vielleicht selber noch hinterher fährt.
Das wäre aber reichlich spontan.
Das wäre reichlich spontan gewesen, deshalb habe ich es auch nicht getan. ich muss zugeben, ich habe ein Rennrad in der Garage stehen. Häufiger kommt aber mein E-Bike zum Einsatz. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich das Fahrrad mittlerweile, jetzt mal unabhängig vom sportlichen Charakter, tatsächlich auch in Situationen für mich wirklich gut nutzen kann, wo ich auch eine Zeitersparnis an der einen oder anderen Stelle habe. Und deshalb fahre ich jetzt auch im Alltag relativ gern mit dem Fahrrad, wenn ich es abbilden kann. Das geht nicht immer, aber manchmal funktioniert es. Und da ist es dann auch schön, einfach an der frischen Luft zu sein mit dem Fahrrad. Und wenn sich die Möglichkeit bietet, das in naher Zukunft auch nochmal unter sportlichen Gesichtspunkten zu machen und das Rennrad rauszuholen, dann bin ich da sicherlich dabei, so wie ich das in aller Regel bei relativ vielen Läufen versuche, auch abzubilden, jedenfalls in Esslingen. Zuletzt erst an unserem Esslinger Burgstäffeles-Lauf teilgenommen, über 300 Stufen quasi hoch zur Esslinger Burg. zu laufen quasi, das ist schon ein Spaß-Event, kann man mal sagen, aber trotzdem mit einem gehörigen sportlichen Anspruch, weil man diese Stufen wirklich unterschätzt.
Das klingt nach Übersäuerung der Oberschenkel.
So ist es.
Esslingen, die Stadt Esslingen, hat ganz arg viele verschiedene sportliche Angebote. Es gibt 3 Bundesligisten, einmal Wasserball mit dem SSV, einmal Judo mit dem KSV und einmal Turnen mit dem TSV Bergheim. Wie oft bist du denn bei deinen Bundesligisten?
Also wenn ich das hinkriege, und in aller Regel findet das ja am Wochenende statt, dann gehe ich da gerne vorbei. Zuletzt war ich bei den Turnerinnen vom TSV Bergheim auch. Wirklich tolles, großes Event, das dann da auch stattfindet. Familien, Freunde, Fans, die da alle zusammenkommen, die das wirklich auch sehr gut organisatorisch abbilden. Und wenn ich es hinkriege, dann gehe ich vorbei. Wenn ich es nicht hinkriege, dann kriege ich im Nachgang aber in aller Regel immer mit, wie ist denn auch ausgegangen quasi. Aber wenn es möglich ist, dann nehme ich da jeweils immer gerne als Zuschauer und Anfeuerer der Esslinger Vereine teil.
Gibt's denn eine Sportart in Esslingen, von der du denken würdest, die musst du mal noch ansprechen, weil die hat es vielleicht noch nicht so extrem in die Öffentlichkeit geschafft?
Ach ja, wir haben, würde ich mal sagen, in Esslingen wirklich ein breites Feld. Mhm. Ja, vom Radball bis zum Wasserball sozusagen ist da so ziemlich alles dabei. Aber ich glaube, dass die meisten Esslinger Sportvereine wirklich gut aufgestellt sind und jedenfalls in Esslingen auch durchaus eine gewisse Präsenz haben, auch im öffentlichen Raum immer wieder deutlich werden, dass es sie gibt. Ja. Wir haben auch ja in vielen unserer Sportvereine wirklich große Wartelisten, beispielsweise im Kinder- und Jugendbereich, natürlich beim Fußball angefangen, wo man bei den Bambinis eine unglaublich große Warteliste teilweise schon hat in manchen Vereinen. Ich sehe selber bei meinen Kindern, mein Sohn versucht da auch fleißig mitzukicken, wie viele Kinder das dann wirklich sind. Wo ich leider ein bisschen ein Problem sehe, das ist jetzt gerade im Kinder- und Jugendbereich, dass uns natürlich auch häufig die Übungsleiter, die Trainer an der einen oder anderen Stelle vielleicht fehlen, dass Eltern mit einspringen, was schön ist und das Engagement auch aufzeigt, dass man da selber dabei ist quasi, zu sagen, jetzt mache ich wirklich mit. Schön wäre es, wenn da der ein oder andere nochmal den Sprung schafft und sagt, ich mache das jetzt auch wirklich nachhaltig mit und auch nicht nur in dem Moment, wo mein Kind in dieser Altersgruppe ist, sondern ich vielleicht auch langfristig dabei bleibe. Natürlich nachvollziehbar, wenn man das mit den eigenen Kindern macht. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir nochmal gucken müssen, auch politisch an der einen oder anderen Stelle, wie wir da vielleicht nochmal besser unterstützen können, dass sich hier wieder mehr Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer finden.
Das ist jetzt natürlich ein Problem, was die Vereine haben, aber treten denn die Vereine auch an dich ran, wenn quasi jeder in Esslingen deine Handynummer hat? Kriegst du dann auch mal WhatsApps von Menschen, die in Vereinen tätig sind, Ehrenamt ausüben, die das einfach nochmal dir sagen, dass es echt schwierig ist im Moment für die Vereine?
Also nicht nur eine WhatsApp, sondern das sind tatsächlich viele WhatsApps. Da geht es ja auch um ganz viele unterschiedliche Dinge. Egal, ob es die Schnitzelgrube ist oder ob es der neue Kunstrasenplatz ist, den man eigentlich gern angehen möchte. Da ist ja auch vieles mit ganz viel finanziellem Aufwand verbunden. Den können die Vereine in aller Regel nicht selber stemmen. Natürlich gibt es wieder Fördermöglichkeiten, WLSB etc. pp. Die Kommune spielt am Ende natürlich aber bei diesen Förderungen immer auch nochmal eine Rolle, weil sie in aller Regel bis zu 50% dazu gibt oder dazu geben muss, dass auch andere Förderungen zustande kommen. Und deshalb sprechen Sportvereine nicht nur mich, sondern viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte natürlich regelmäßig an. In aller Regel natürlich auch diejenigen, die in dem Stadtteil leben oder vielleicht selber in den Vereinen auch Mitglied sind. Das ist aber auch gut so, weil wir sind vielleicht auch anders in der Lage, dann diese Probleme der jeweiligen Vereine dann in die Gremien zu tragen. Ist auch gut, wenn wir von den Dingen wissen und das nicht nur auf der Ebene Verein und Sportamt abläuft, ja, sondern es ist gut, wenn wir die Hintergründe, die Sorgen und Nöte der Vereine kennen und auch die Wünsche, dass wir dann auch tatsächlich politisch in der Lage sind, vielleicht in die richtige Richtung zu steuern.
Jetzt ist es vielleicht genau das extreme Gegenstück zu meiner letzten Folge Podcast, wo ich mit dem Oberbürgermeister von Ludwigsburg sprechen durfte, der auch sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass seine Türen immer offen sind und dass gerade Vereine, Sportvereine, kulturelle Vereine bei ihm immer ein offenes Ohr finden. Jetzt bist du aber auf der anderen Seite. Benutzt man sowas dann schon auch irgendwie als Instrument, um den OB zu pushen?
Ja, also was heißt zu pushen? Ich bin sicherlich auch einfacher ansprechbar, als es der Oberbürgermeister ist, weil bei mir muss man durch kein Vorzimmer. Bei mir kann man direkt kommen und ja, es ist sicherlich so, dass die Stadt natürlich einen anderen Fokus auf den ein oder anderen Sachverhalt hat, als es jetzt der einzelne Gemeinderat oder eine Fraktion hat. Ja, vieles ist interessensgetrieben, die Stadt, und den Punkt verstehe ich auch aus Stadtverwaltungs- oder Oberbürgermeister-Sicht logischerweise, die muss natürlich einen Blick auf das große Ganze haben, das haben wir Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch, aber wir sehen natürlich punktuell Handlungsbedarfe, die jetzt vielleicht die Stadtverwaltung im Großen und Ganzen noch gar nicht identifiziert hat, ja, weil die Menschen auch in regelmäßiger Häufigkeit jedenfalls auch zuerst auf uns zugehen. Und wenn wir ein Thema vor uns erkennen, wo wir auch sehen, da herrscht ein Handlungsbedarf und wir müssen was tun, dann klemmen wir uns da auch dahinter, ziehen das Verfahren an uns politisch im Gemeinderat und versuchen es dann durchzusetzen. Deshalb ist es natürlich auch so ein bisschen ein Punkt, wo man sagt, wir wollen nicht nur den OB, sondern die Stadtverwaltung in Summe auch pushen, hin zu einer richtigen Entscheidung zu kommen, die aus unserer Sicht notwendig ist.
Jetzt sind wir schon wieder in Richtung Politik abgedriftet. Jetzt wollte ich eigentlich beim Sport bleiben. Du hast gerade selber schon gesagt, dass du Tennis gespielt hast, ein Rad hast, mal laufen gehst. Was sind so deine sportlichen Wurzeln?
Meine sportlichen Wurzeln, also tatsächlich ist es eigentlich das Tennis, weil ich das eigentlich immer gemacht habe, zu allen anderen Sportarten nebenbei und auch im Mannschaftssport. Immer im Tennis mit unterwegs war, in der Mannschaft gespielt habe, bis hin zur Oberliga, ganz kurz einmal in der Württembergliga. Das war allerdings ein sehr schneller Abfall, weil wir da im Prinzip aus der zweiten Herrenmannschaft zur ersten Herrenmannschaft wurden und wir dann im Prinzip wieder runtergereicht wurden bis zur Verbandsklasse, in der wir dann auch uns wieder fangen konnten sozusagen und gespielt haben. Aber Tennis ist sicherlich deshalb gehört sicherlich zu den sportlichen Wurzeln. Gleichwohl mache ich auch wirklich ganz gern eigentlich Sportarten, die auch frei sind. Ja? Also wie das Laufen. Einfach losgehen, vor die Tür die Schuhe anziehen und los geht's. Ja? Und das ist auch was, wo ich sage, da kriegt man einfach auch mal an dem einen oder anderen Tag auch den Kopf wirklich frei beim Laufen. Mir persönlich kommen da auch immer mal wieder neue Ideen, die ich dann vielleicht auch dann später wieder in Papierform bringen kann. Und das ist deshalb was, wo ich sage, ich bin eigentlich sportlich vielfältig interessiert. Der zweite Wurzel ist eigentlich sicherlich der Bergsport. Ja, ist sowohl das Skifahren wie auch das Klettern an sich, eher auf einem Klettersteig. Aber das ist was, wo ich mich auch unglaublich wohlfühle in den Bergen. Leider kommt man da ja mit Kindern auch nicht mehr so in der Häufigkeit dazu, jedenfalls auf längeren Strecken, wie das mal früher der Fall war. Aber Skifahren ist was während der Skisaison, das ist für mich schlicht alternativlos. Deshalb ist für mich ganz klar, wenn jetzt auch die Skisaison wieder startet, geht's so bald wie möglich los.
Eine ganz unseriöse Frage von mir. Wir sind hier in Laufreichweite zu einem sehr großen Fußballstadion. Bist du denn VfB-Fan?
Ja, natürlich bin ich VfB-Fan, ganz klar. Und ich gehe auch so häufig, es klappt, ins Stadion. Ich muss auch sagen, tolles Angebot von unserem VfB Stuttgart, dass es ja auch noch die Schoßkarte gibt, nämlich für alle Kinder bis einschließlich des 5. Lebensjahres. Was jedenfalls ich gemeinsam mit meinem Sohn sehr häufig noch ausnutze, wenn es sich ergibt, vorzugsweise an einem Samstagspieltag dann ins Stadion zu gehen, dann meinen Sohn auf dem Schoß zu haben. Und deshalb bin nicht nur ich, sondern eigentlich meine ganze Familie VfB-Fan.
Das ist aber schön. Das hat ja auch ein bisschen was mit Kulturgut hier in der Region zu tun. Kulturgut insofern, als dass wir bei der Sportregion in diesem Jahr ja auch ein Jahresmotto haben, dass wir jedes Jahr wechseln. Dieses Jahr ist es Sport und Kultur. Auch dazu haben wir schon einige kleine Veranstaltungen gemacht. Bringen das auch im Podcast immer mal wieder ins Gespräch. Du sitzt tatsächlich im Ausschuss für Bauen, Mobilität, Klimaschutz. Was denkst du, wie denkst du, ist die Kultur und der Sport miteinander verankert? Und dann gleich schon mal den Aufschlag für 26. Es ist so, dass das Jahresmotto der Sportregion Stuttgart Sport und Klima ist. Wie denkst du, lässt sich das alles miteinander verbinden? Warum ist Sport Kultur und warum ist Sport aber auch gleich Klima?
Also Sport ist sicherlich nicht nur Kultur, sondern Kulturgut auch sozusagen, weil das sehen wir auch schon allein daran, dass wir beispielsweise auch im Bereich von vielen Förderrichtlinien ja häufig mal eine Überlappung haben. Sportförderung und Kulturförderung geht manchmal Hand in Hand miteinander einher. Wenn wir beispielsweise dran denken, dass es Tanzgruppen gibt im Bereich von Fasching, Karneval, Karnevalsfreunde, Esslingen sind so ein schönes Beispiel, ja, die machen natürlich eigentlich Leistungssport. Mhm. Ja, wenn die auf der Bühne ihre Tänze, ihre Gartentänze aufführen, ist das eigentlich Leistungssport, also jedenfalls ist es extrem anstrengend und gleichzeitig ist es aber auch ein Kulturgut. Ja, und an der Stelle wird, glaube ich, sehr deutlich, dass da beides auch zusammenkommt und dass man da vieles auch sehr einheitlich denken kann und auch denken muss. Denn das ist auch eine Frage der politischen Gewichtung. Man kann nicht nur hergehen und sagen, Kultur ist wichtig und das steht über allem und Sport ist wichtig und das steht über allem, sondern wir müssen auch immer sehen, dass die Dinge sich gegenseitig bedingen am Ende des Tages. Und an dem von mir gerade eben genannten Beispiel wird das, glaube ich, schön deutlich. Auch bei Sport und Klimaschutz, logischerweise viele Ansätze, weil Sport ja auch mit Bewegung zu tun hat, mit eigenem Antrieb, den man auf die Beine bringen muss, sei es auf dem Fahrrad, beim Laufen, beim Joggen oder bei sonst irgendetwas, hat natürlich auch hier wieder, haben wir hier auch wieder eine ganz klare Überlappung, weil jeder, der sich sozusagen einfach so im öffentlichen Raum bewegt, betreibt ja auch letztlich Klimaschutz auf eine gewisse Art und Weise. Und deshalb haben wir auch hier natürlich viele Ansätze dann im Jahr 26 bei dem Jahresmotto, da wieder wahrscheinlich auch viele tolle Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, wo auch deutlich wird, dass es hier viele Überlappungen gibt.
Es gibt ja nicht nur die Sportregion Stuttgart, sondern auch die Kulturregion Stuttgart. Auch die Kulturregion Stuttgart ist immer wieder dem Thema Klimaschutz so ein bisschen Nachhaltigkeit, setzt sich dafür ein. Wie wichtig ist diese Kooperation oder überhaupt das Bestehen von Sportregion Stuttgart und Kulturregion Stuttgart und dann diese Kooperation miteinander?
Ich glaube, es ist gut und richtig, dass es beides gibt, weil jeder soll auch in seinem Bereich herausstellen, welche Herausforderungen es gibt. Und man betreibt ja auch ein Stück weit Interessens- und Lobbyarbeit sozusagen gegenüber Kommunen, gegenüber der Politik direkt. Und deshalb ist es wichtig und richtig, das auch deutlich herauszustellen und dann an der entscheidenden Stelle vielleicht auch Gemeinsamkeiten zu suchen und zu sagen, jetzt gehen wir mal zusammen voran, weil wir eben, und das ist ja das, über was wir gerade gesprochen haben, so vieles haben, was dann auch wiederum überlappt. Und so kommt am Ende das eine zum anderen und dann kommen wir im Zweifelsfall zur besten Lösung für Sport und für Kultur quasi und schaffen eine Gesellschaftspolitik in diesen Bereichen, die aus einem Guss ist.
Ich würde gerne noch ein bisschen in Richtung Zukunft gucken, in Richtung 2026 und dem Jahresmotto Sport und Klima. Was denkst du denn, wird da als Grundmessage bei den Menschen in der Region ankommen oder was sollte ankommen in diesem Zusammenhang Sport und Klima?
Also am Ende, glaube ich, sollte auf jeden Fall auch ankommen. Denkt immer auch, wie ihr eure alltäglichen Wege gestaltet. Ja, wann braucht ihr das Auto, wann braucht ihr das Auto nicht? Ich bin keiner von denen, der sagt, wir müssen das Auto verteufeln. Im Gegenteil. Ja, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, Handwerker beispielsweise, die gar keine andere Alternative haben. Aber ich glaube auch, dass wir ein gewisses Umdenken stattfinden lassen können, dass es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass man die 20 Meter zum Bäcker jeden Tag mit dem Auto fährt. Das ist sicherlich was der ein oder andere auch tun muss, wenn er beispielsweise mobilitätseingeschränkt ist oder ähnliches. Aber ich glaube, hier ein Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen, dass man hier auch unglaublich viel beitragen kann, einfach in seinem Alltag, glaube ich, ist etwas, was dann im Jahre 2026 ist, glaube ich, wichtig wäre, deutlich herauszustellen.
Das ganze Thema Sport und Klima kommt natürlich auch immer wieder zu dem Schlüsselpunkt klimafreundliche Sportstätten, klimafreundliche Anreise. Jetzt ist es natürlich zum Beispiel in der Kommune oder in der Kommunalpolitik in einer Stadt wie Esslingen schon auch ein großes Thema. Wie sehen die Sporthallen aus? Wie sehen generell die Sportplätze aus? Wie viel Platz habe ich? Wie kommen meine Sportlerinnen und Sportler zu diesen Sportstätten? Gibt es da irgendwelche Ansätze schon?
Also ich glaube, da muss man auch stark danach gucken, wie sieht denn die Realität aus.
Ja.
Faktisch schon mal, zum Sport fährt man eigentlich nicht mit dem Bus und auch nicht mit dem Fahrrad, sondern in aller Regel fährt man zum Sport mit dem Auto. Mhm. Das ist einfach so, das ist ein Fakt und das sehen wir ja ganz häufig, wenn wir auch im kommunalen Beritt unterwegs sind, wenn wir mal in die Sportstätten gehen, ja, da herrscht häufig ein sehr, sehr starker Parkdruck, jedenfalls im Ballungsgebiet. Wir legen Bushaltestellen vor die Betriebsstätten, für die Sportbetriebsstätten, und trotzdem kommen die Menschen mit dem Auto, einfach weil es einen praktikablen Hintergrund hat, weil man vielleicht nicht das Sportequipment, welches auch immer es ist, quasi dann da im Bus oder auf dem Fahrrad mit in der Gegend rumschleppen will. Sie haben sicherlich die Möglichkeit zum Tennis, wenn sie einen relativ nahen Tennisplatz haben, dann loszuradeln und den Schläger hinten in den Rucksack zu tun. Das funktioniert, aber manchmal funktioniert es auch nicht, ja. Gerade da, wo ein größeres Equipment beispielsweise notwendig ist. Deshalb müssen wir da, glaube ich, auch Realitäten anerkennen und uns hauptsächlich darauf einstellen. Auch bei dem Thema klimaneutrale Sportstätten beispielsweise. Da diskutieren wir ja auch sehr häufig drüber, beispielsweise Kunststraßenplätze, welches Granulat kann verwendet werden. Das sind natürlich auch Diskussionen, die man auch realitätsnah führen muss. Da geht es auch viel um Geld am Ende. So ein Kunststraßenplatz ist extrem teuer, da reden wir von 1 Million Euro, ja, oder mehr, ja, je nachdem. Da hängt es natürlich auch davon ab, welches Material man nimmt. Ich finde, wir müssen in diesen Fällen immer auch sehr technologieoffen unterwegs sein. Wir dürfen uns nicht in irgendeiner Art und Weise versteifen auf eine Art, sondern wir müssen gucken, was auch die Zeit bringt, und immer die bestmögliche Option wählen, die am Ende des Tages für Vereine wie auch für Kommunen dann tatsächlich finanzierbar ist, und dann mit der Zeit gehen und, wenn es die Möglichkeiten gibt, sich umzuorientieren, langfristig vielleicht auch andere Modelle zu finden. Aber wichtig ist es mir immer auch, in alle Richtungen offen zu bleiben und nicht engstirnig einen bestimmten Weg zu fahren.
Was wären denn so andere Modelle?
Also wir müssen, glaube ich, immer, und das ist ja gerade das, was ich auch angesprochen hatte bei der Fragestellung, wie kommt man denn zu einer Sportstätte beispielsweise? Ich glaube, wir müssen versuchen, so viel wie möglich anzubieten für die Menschen in unserer Stadt oder in unseren Kommunen, damit man am Ende auch die Möglichkeit hat, aus vielen verschiedenen Modellen auszusuchen und für sich das Beste zu finden. Ganz am Ende müssen wir aber natürlich auch einen Strich drunter machen und sagen, was ist denn wirtschaftlich? Fahren wir beispielsweise die Bushaltestelle auch wirklich sinnhaft an vor einer Sportstätte, oder fährt der Bus viel Luft in der Gegend rum an der Stelle? Das müssen wir natürlich dann auch immer wieder kontrollen und herausfinden, ist das der richtige Weg? Und wenn wir das erkannt haben, dann müssen wir einen Weg, der praktikabel ist, dann letztlich auch gehen. Also zuerst mal geht es darum, Angebot schafft auch immer Nachfrage. Das ist in den meisten Bereichen so. Und wir müssen aber trotzdem am Ende dann auch gucken, welches Angebot wurde denn für den Menschen tatsächlich angenommen. Und darauf müssen wir dann, glaube ich, auch im Wesentlichen unseren Fokus legen.
Gibt es denn generell Maßnahmen, die du dir wünschen würdest, um Sport und Klima enger miteinander zu verzahnen?
Also eine ganz konkrete Maßnahme, wo ich jetzt sagen würde, die ist es, ja, die kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht benennen, weil jemand, der das so zweifelsfrei darstellen kann, der hätte, glaube ich, auch schon den Preis verdient. Das ist ja in den meisten Bereichen, egal ob Sport und Klima oder sonst irgendwo, wenn jemand immer da das Schlüsselslösung direkt parat hätte, wäre das ganz toll. Aber am Ende ist es halt ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen und dem Anerkennen von Realitäten. Und deshalb zeigt sich vieles auch dann tatsächlich immer erst im Tun. Wie funktioniert es denn am Ende? Und deshalb, da bin ich jedenfalls dafür. Das gilt nicht nur für den Bereich, sondern grundsätzlich auch, dass wir einfach mal auch mutiger sind und sagen, jetzt gehen wir mal ins Tun über und jetzt einfach mal machen. Ja? Und dann schauen wir, wie die Dinge funktionieren. Und wenn sich herausstellt, sie funktionieren gut, dann können wir diesen Weg ja auch einschlagen. Das ist das, was ich gerade eben beschrieben habe. Wenn sich aber halt herausstellt, dieser Weg ist der falsche, er wurde von den Menschen nicht angenommen, dann glaube ich, müssen wir auch so mutig sein und sagen, das hat nicht funktioniert, wir müssen uns was anderes überlegen, anstatt da verbissen nur in eine Richtung zu gehen.
Also,
wir können, um das Beispiel zu nennen nochmal, wir können nicht sagen, wir bauen jetzt möglichst viele Fahrradständer vor die Sportstätten und hoffen, dass die Leute mit dem Fahrrad kommen, nehmen da dafür 10 Parkplätze weg, und es stellt sich in der Realität aber nicht ein. Dann können wir diesen Weg nicht weiterverfolgen, weil am Ende können wir die Menschen auch zu nichts zwingen. Wir können nur an sie appellieren, sich Gedanken darüber zu machen, welcher Weg denn für uns alle gemeinsam der beste ist. Wenn er aber nicht angenommen wird, dann müssen wir uns andere Wege überlegen.
Gibt es denn ein spezielles klimafreundliches Sportprojekt, das du dir wünschen würdest für die Region oder für die Stadt Esslingen? Irgendwas, was dir ganz speziell am Herzen liegt?
Ein klimafreundliches Sportprojekt. Mhm. Also klimafreundliches Sportprojekt im Einzelnen kann ich jetzt tatsächlich keins benennen, wo ich jetzt sage, das wünsche ich mir jetzt unbedingt. Ja. Da gilt auch wieder das, was ich davor gesagt habe. Wir müssen, glaube ich, identifizieren, was gut funktioniert. Ja. Sport im Allgemeinen zu unterstützen, jetzt nicht nur unter dem Aspekt des Klimaschutzes, ja, ist für mich einfach wichtig. Wir müssen breit aufgestellt sein im Bereich des Sports. Wir müssen gute Sportförderrichtlinien in den einzelnen Kommunen haben, damit der Sport sehr breit profitieren kann. Und deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass ich sage, hier habe ich jetzt ein spezielles Projekt, das in Bezug auf Klimaschutz und Sport irgendwie stattfinden müsste. Dafür gibt es auch unglaublich viele wichtige Dinge, die am Ende sehr, sehr kleinteilig unter Umständen aus sind. Sei es der Kunststraßenplatz oder sei es eben auch die Förderrichtlinie, wo es um das Kulturgut geht, quasi im Bereich Tanzsport beispielsweise aufrechtzuerhalten, dass alle auch gleich bedient werden können und alle gleichmäßig wichtig sind.
Wo würdest du denn Esslingen und die Region in 5 Jahren sehen? Was sportlich, gesellschaftlich und kulturell die Gesichtspunkte anbetrifft?
Ja, im besten Fall in 5 Jahren sehr breit aufgestellt. Ich glaube, dass wir in der Region Stuttgart sportlich insgesamt, in Esslingen wie in der gesamten Region, wirklich schon gut aufgestellt sind. Wir haben wirklich ein vielfältiges Vereinsspektrum. Das ist das Allerwichtigste, dass unsere Vereine funktionieren, unabhängig der Sportart. Dass wir hier auch immer wieder Kooperationen finden, egal ob mit der Kultur oder in irgendeinem anderen Bereich, dass sich vieles gegenseitig bedingt und auch unterstützt. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und mir ist es in 5 Jahren, wie auch heute, wichtig, dass in den kommunalen Gremien, dass in den Rathäusern, dass das Thema Sport bei den Menschen, die auch Entscheidungen treffen, auch wirklich verankert ist, weil sie wissen müssen, welchen großen gesellschaftlichen Wert das Thema für uns in Summe hat. Das ist mir in 5 Jahren das Wichtigste, dass das nach wie so bleibt, wie es jetzt eigentlich ist.
Und wo bist du selber in 5 Jahren? Ich glaube, die nächsten Kommunalwahlen sind 2029.
Ich bin in 5 Jahren auf jeden Fall in Esslingen, so viel ist klar, weil das ist meine Heimat, hier lebe ich, hier bin ich in Vereinen tätig, hier bin ich im kommunalpolitischen Ehrenamt tätig, hier lebt meine Familie und deshalb ist ganz sicher, dass ich in 5 Jahren auf jeden Fall in Esslingen bin. Was ich dann tue bis dahin, das kann ich selber noch nicht sagen, weil eine Kristallkugel habe ich keine, aber es wird jedenfalls in Esslingen sein.
Zum Abschluss hätte ich gern für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen einen Geheimtipp von dir zu deiner Heimatstadt Esslingen, zu deiner Stadt Esslingen. Was sind denn deine Top 5 sportlich oder unsportlichen, vielleicht auch Hidden Stars, Hidden Places, die du nochmal rausstellen möchtest?
Also der absolute Hidden Star ist, glaube ich, der auch einen sportlichen Charakter mit sich bringt, wenn man zumindest immer mal ein bisschen hoch oder runter gehen muss, um einen schönen Platz in den Esslinger Weinbergen mit Blick übers Neckartal, mit Blickachse zum Esslinger Marktplatz und zur Altstadt zu finden. Ich glaube, das ist die absolute Nummer 1. Das empfehle ich jedem, wenn er nach Esslingen kommt. Lauft durch das Neckar-Haltentor hoch, geht in die Weinberge und genießt den Blick über das Neckartal. Auch gerade in der Verbindung mit den Weinbergen, den Esslinger Steillagen, die wirklich auch fast schon einzigartig in der Region sind, die auch ein Kulturgut darstellen, mit einem sportlichen Charakter da hochzuwandern. Nutzt die Esslinger Wanderwege, die wirklich sehr schön und auch gut beschildert sind. Das ist sicherlich die Top 1, Top 2 natürlich unser historischer Stadtkern mit so vielen historischen Gebäuden, dem alten Rathaus voran, dem dicken Turm unserer Stadtbefestigungsmauer, der ehemaligen mit ihren einzelnen Türmen, ist sicherlich ein Highlight in Esslingen. Die Top 3 ist sicher auch unser Weihnachtsmarkt natürlich, der über die Grenzen der Region Stuttgart hinaus ja auch bekannt
und beliebt ist. Der fängt jetzt doch dann auch bald wieder
der
an,
der fängt
oder?
Jetzt auch bald wieder an, am 25. November.
Ja.
Das steht ja fast schon in die Tür vom Prinzip her. Da kann ich auch nur empfehlen, der hat wirklich eine einmalige Kulisse auf dem Markt- und Rathausplatz und auf dem Esslinger Hafenmarkt, wo sich jeder wohlfühlen kann und wie gesagt über die Grenzen der Region Stuttgart hinaus bis nach China. Wir haben viele Chinesen oder auch Japaner, die den Esslinger Weihnachtsmarkt mittlerweile besuchen. Busse aus der Schweiz, die zu uns kommen, um den Weihnachtsmarkt besuchen. Es ist voll, ja, aber es lohnt sich trotzdem mal vorbeizuschauen. Das wären jedenfalls mal meine Top 3. Ich könnte noch viele weitere Tops aufzählen, aber bis ich die dann aufgezählt habe, hört wahrscheinlich keiner mehr zu.
Das hoffe ich nicht. Wir sind aber trotzdem beim Ende angelangt und ich wollte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Tim, dass du hier warst, dass du uns so ein bisschen den Mix aus Politik und Kommunalpolitik vielleicht auch ein paar wirtschaftliche Aspekte, aber auch sportliche und kulturelle Aspekte so ein bisschen beleuchtet hast. Vielen Dank.
Vielen Dank, ich war sehr gern hier und freue mich dann, vielleicht in Zukunft auch mal wieder zu Gast zu sein, nämlich in 5 Jahren, dann können wir darüber sprechen.
Dann können wir darüber sprechen. Dann hören wir uns die Folge nochmal an und dann fragen wir dich, was du so geleistet hast in den letzten 4 oder 5 Jahren. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne die Stimme des Sports, gebt uns eine Bewertung. Ansonsten findet ihr uns im Internet unter www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Wir sind immer für Tipps dankbar, die ihr uns zu Sport und kulturellen Ideen geben wollt, könnt, möchtet. Wen wollt ihr mal hören? Lasst es uns wissen. Vielen Dank, Tim, und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.